Wiebelsum, Kickersemden, Pepsum und Larelt sind die Stationen unseres heutigen Gastes, der momentan leider durch eine schwere Verletzung gehandicapt ist. Erinnern wird man sich an ihn aber vor allem durch spektakuläre Tore und nicht minder spektakuläre Frisuren. Auch darüber, liebe Sportfreunde, wird zu reden sein. Hallo Toddy.
Hallo Christian.
Erstmal in eigener Sache, wo ich den Pokal hier auf dem Tisch sehe.
Ja.
Zuletzt hat man uns ja beim Polderlauf in Wiebelsum angetroffen. Ne? Wir haben da jetzt keine Sendung aufgenommen.
Nee.
Und mitgelaufen sind wir schon mal gar nicht.
Auf gar keinen Fall.
Dafür hatten wir ein super Team am Start.
Ja.
Wir hatten aber trotzdem einen tollen Tag. Magst du das mal für unsere Hörer zusammenfassen?
Absolut. Wir haben in den letzten Wochen große Unterstützung von unserer Hörerschaft erfahren aus der hiesigen Sportszene und haben daher gesagt, dass wir ein bisschen was zurückgeben wollen. Deswegen sind wir mit einer schlagkräftigen Truppe bei der 6. Auflage des Polderlaufs aufgeschlagen und das überaus erfolgreich. Haben unter anderem den Pokal für die zahlenmäßig stärkste Mannschaft von Emdens Oberbürgermeister Krüthoff in Empfang genommen. Ja, war erfolgreich, würde ich sagen.
Ja, also haben wir 5-Kilometer-Lauf gewonnen, wir haben den OB als Follower.
Ja, stimmt, den haben wir als Follower dazu gewonnen.
Und wir machen trotzdem weiter.
Ja.
Und das liegt natürlich auch, er lacht schon, an so Gästen, wie den wir heute hier begrüßen dürfen. Ihr habt es schon in der Vorschau gesehen. Hallo André Schatala.
Ja, moin zusammen.
Moin.
Im Mai diesen Jahres hast du dich ja schwer verletzt. Wir kommen da gleich als erstes drauf zu sprechen, weil du hier gerade mit Krücken und so reingehumpelt bist, kann man so sagen. Ne?
Genau.
Doppelter, offener Mittelfußbruch, ein zersplitterter und ein ausgekugelter Zeh. Wie geht's dir gerade?
Richtig. Ja, beschissen wäre geprahlt, könnte man sagen, aber so schlimm ist es dann nicht. Ja, am Anfang war es natürlich extrem heftig, also die ganze Verletzung und Operation und so weiter. Aber jetzt, 7-8 Wochen später, guckt man schon positiv nach vorne. Der Knochen verheilt gut und ja.
Wie lange dauert das? Du hast gesagt, nächste Woche.
Genau, nächste Woche sollen die Krücken wegkommen.
Ja.
Dann gibt es eine Carbonsohle im normalen Schuh. Dann ja, muss man das Laufen erstmal wieder neu lernen.
Hm.
Also ja, ist, glaube ich, ganz normal, wenn man 7-8 Wochen gar nicht belastet, dass man dann erstmal wieder reinkommen muss.
Ja, du bist ja dann logischerweise gerade nicht mit der Mannschaft in der Vorbereitung. Warst du ein Vierer beim Spiel?
Genau, ein Vierer, klar. Also ich bin eigentlich immer dabei.
Hm.
Beim Training jetzt nicht mehr so häufig. Gucke ich natürlich auch noch vorbei. Aber die Spiele verfolge ich natürlich immer noch. Und auch auf der Bank, als nicht als Zuschauer, sondern schon als Teil der Mannschaft. Und
ja,
das ist mir auch ganz wichtig.
5-0 verloren in Viril, aber Marten war gar nicht so unzufrieden. Ne? Was für einen Eindruck hattest du von der Mannschaft? Ist ja noch recht früh in der Vorbereitung.
Ja, also eine Woche Training vorher und dann so ein Gegner. Also Viril, darf man nicht vergessen, spielt seit 6-7 Jahren durchgängig in der Landesliga. Hat eine super Truppe.
Mhm.
Und ja, wir mit unserer jetzt nochmal jüngeren Mannschaft haben viele Junge dazu bekommen. Muss ich sagen, haben das echt gut gemacht. Also klar, wenn man 2-0 zurückliegt, relativ schnell, wird schwierig gegen so einen Gegner. Aber danach hatten wir Torchancen. Wir hätten den Anschlusstreffer oder auch den Ausgleich machen können. Aber nun gut, Tore nicht gemacht. Und im Endeffekt, ja, zeigt sich dann die Klasse von Viril.
Muss man jede Chance nutzen gegen so einen Gegner, ne? Wenn was passieren soll. Ja.
So war es im Vorjahr genauso.
Hm.
Da haben wir auch gegen Viril gespielt. Da haben wir 1-0 gewonnen. Ja, da hatte Viril das Pech bei den Chancen und wir das Glück am Ende. Und ja, so läuft es dann manchmal, ne?
Hm. Was traust du Larelt in der kommenden Saison zu? Du sagst ja selber gerade, ihr habt so junge, auch interessante neue Spieler bekommen, aber auch den Kern gehalten. In welcher Tabellenregion solltet ihr nachher landen, wenn alles so gut läuft?
Also finde ich relativ schwierig dieses Jahr, muss ich sagen. Also da irgendwie eine Prognose abzugeben. Ich finde, die Bezirksliga letztes Jahr und ich glaube dieses Jahr noch extremer wird wieder enger zusammenrücken. Da kommt es in jedem Spiel auf Nuancen an. Also ich und auf Tagesform. Es kann mal blöd laufen, dass man die ersten 2, 3, 4 Spiele verliert, dann kommt man in so einen Sog nach unten. Es kann natürlich auch anders laufen, dass wir 2, 3 Spiele wie letztes Jahr gewinnen und dann auf so einer, ja, Ebene schwimmen, dass wir dann auf einmal ein Spiel nach dem anderen gewinnen. Aber Tabellenregion, ich würde schon zwischen 5 und 10 so sagen.
Mhm. Was glaubst du, wo sich die Mannschaft verbessern muss im Gegensatz zur Vorsaison?
Das ist eigentlich wie jedes Jahr bei uns. Die Anzahl der Gegentore müsste auf jeden Fall, ja, geringer ausfallen. jedes Jahr, ich weiß nicht, wie viel das dieses Jahr waren, 60, 70 Gegentore ist natürlich viel zu viel. Klar, wir machen natürlich auch vorne unsere Tore, dass wir viele Spiele mit 4-3 dann vielleicht gewinnen, aber ich glaube, wenn wir hinten öfters die Null stehen haben, dann kann es eine relativ erfolgreiche Saison werden.
Verlässt man sich da manchmal zu sehr drauf, dass sie hinten oder so allgemein die Mannschaft denkt, wir werden schon vorne irgendwann durchkommen? So, oder ist das auch so, dass ihr so einen Offensivdrang habt und da manchmal hinten nicht
aufpasst? Ja, schon. Also klar, alle haben so irgendwie so ein bisschen den Offensivdrang, dass wir oft auch im Mittelfeld oder im Angriff die Abwehrarbeit ein wenig vernachlässigen. Aber ja, insgesamt muss man dann halt als ganzes Team vernünftig verteidigen. Das fängt vorne an und ich hoffe, dass die Jungs das diesmal besser hinbekommen.
Und mal noch ein bisschen zu tun. Aber
ja, das stimmt. Aber was man noch dazu sagen muss, das ist natürlich immer leicht gesagt, 60, 70 Gegentore, aber meistens liegt es an unseren Torhütern nicht. Also wir haben zwei Bomben-Torhüter und an den beiden liegt es auf jeden Fall nicht. Und für die ist es einfach immer bitter und schade, dass sie dann vielleicht 3, 4, 5 Mal hinter sich greifen müssen und ja, trotzdem eine Top-Leistung abgeliefert haben.
Ja. Ja, wir werden noch intensiver nachher über die Larelter Zeit sprechen, die aber die auch immer noch anhält. Ist ja nicht vorbei, da kommen wir auch noch zu.
Ja, noch nicht. Mal gucken.
Wollen aber mal ganz vorne anfangen. Ich habe mal über dich gelesen, du hast das Spielen so auf der Straße gelernt. Wie muss man sich das vorstellen? War das so Bolzen mit Freunden nach der Schule? Und
also wir waren eigentlich früher direkt nach der Schule. In der Grundschule fing es schon an, dass wir entweder auf dem Sportplatz oder bei uns um die Ecke auf dem Spielplatz, wo wir ein kleines Feld hatten, direkt nach der Schule am Zocken waren. Und ja, das waren immer 5, 6 Leute, die immer dabei waren. Und zur Not, wenn keiner Zeit hatte, ist man auch zu zweit auf den Sportplatz gegangen. Also auf dem Fußballplatz war ich eigentlich immer.
Gab es so frühe Idole, denen du nachgeeifert hast?
Früher, ganz am Anfang, fand ich mal Jürgen Klinsmann als Stürmer cool. Und ja, eigentlich so weiter Giovane Elber und also diese ganzen Stürmer beim FC Bayern waren so ein bisschen meine Idole, ja.
Gab es da schon einen Lieblingsverein direkt? Dann Bayern? Durch die Spieler auch?
Genau, ich war schon, seitdem ich klein bin, Bayern-Fan. Viele fragen mich immer, wieso? kann ich nicht beantworten. Also seitdem ich klein bin, bin ich Bayern-Fan und ja, das wird auch immer so bleiben.
Ja, man sagt ja auch, dass man sich nicht den Verein aussucht, sondern der Verein sucht dich dann aus.
Ja.
Das passiert das dann so, oder? Man sieht ein Spiel und dann ist man Fan, glaube ich, als Kleiner. So.
Ja, also von zu Hause habe ich es auf jeden Fall nicht mitbekommen wie andere. Also mein Vater ist Dortmund-Fan, meine Mutter auch, mein Bruder auch. Also die sind alle Dortmunder, aber ich bin, seitdem ich klein bin, Bayern-Fan.
Ja. Hast du auch schon, oder wann hast du angefangen, so Spiele zu gucken? Vielleicht auch lokal, im Wiebelsum oder Bundesliga? Was waren so die ersten Erlebnisse?
Also Wiebelsum jetzt nicht so häufig, weil mein Vater selber auch nicht mehr richtig aktiv war damals. Nur noch in der zweiten Herren so ein bisschen zum Spaß. Klar, im Fernsehen, Alter, weiß ich jetzt nicht mehr, aber früher war es halt auch immer so, als man noch zur Schule ging, durfte man vielleicht Champions League die erste Halbzeit nur sehen und musste dann in der Halbzeit ins Bett und so weiter.
Ja.
Also fing schon relativ früh an, auf jeden Fall.
Saß man dann, hat man sich so leise runtergeschlichen. Also bei mir war das so und hat dann durch den Türspalt versucht, noch irgendwas zu sehen.
Von der Treppe aus.
Das stimmt,
kennen wir auch alle, ne? Ja. Du hast dann relativ lange Jugend in Wiebelsum gespielt, ne?
Ja, genau. Also ich bin in der F-Jugend angefangen. Mein Vater war auch unser Trainer bei Wiebelsum. Das ging dann bis zur C-Jugend eigenständig damals als Verein Wiebelsum. Dann wurde zur Spielgemeinschaft mit Twixlum und Rot-Weiß, weil die Leute einfach fehlten. Da habe ich dann bis zur B-Jugend gespielt. Genau.
Was hat dein Vater dir vor allem beigebracht? Also einmal so vielleicht fußballerisch, aber auch was den Charakter betrifft. Ist da irgendwas bei, was dich so bis heute prägt, wo du sagst, so das habe ich von ihm?
Ja, also fußballerisch den Ehrgeiz auf jeden Fall, den er mir beigebracht hat, der auch vielleicht auch ein wenig zu ausgeprägt bei mir ist, aber den habe ich einfach, aber so menschliche Sachen, die er mir einfach beigebracht hat, Anstand, Demut, wenn man irgendwo sein Wort gibt, das auch zu halten, solche Sachen.
Man fragt sich das natürlich immer, wenn man das sieht, so was früher abging bei euch in der Familie. Sport war ja wahrscheinlich immer dann ein Riesenthema. Erstmal durch deinen Vater, dann dein Bruder, der Fußball gespielt hat.
Genau.
Maria Handball, glaube ich, auch noch bis heute.
Richtig, genau.
Und deshalb haben wir mal Maria gebeten, uns zu erzählen, wie das früher so bei euch war.
Und hier kommt deine Schwester Maria.
Und zwar habe ich dank meinen Brüdern meine Kindheit eigentlich hauptsächlich auf den Sportplatz verbracht, da mein Vater die beiden ja trainiert hat. War ich eigentlich auch immer mit dabei. War auf jeden Fall auch schön für mich. Konkurrenzkampf, klar, gab es bei den beiden auch immer. Jeder wollte natürlich immer irgendwie der Beste sein, aber es war auf jeden Fall immer fair zwischen den beiden. Ich habe auch noch mal extra bei meinem Vater nachgefragt, weil er ja, wie gesagt, die beiden jahrelang trainiert hat. Also da ging es immer fair zu. Und die Larel-Spiele jetzt sind auf jeden Fall bei mir immer Priorität. Als ich noch in Emden gewohnt habe, sowieso. Also da war es eigentlich egal, ob Auswärts- oder Heimspiel. Da habe ich immer gerne zugeschaut. Habe immer versucht, selbst wenn ich gespielt habe, dann vor oder nach dem Spiel oder ob es zur zweiten Halbzeit war. Hauptsache, man war auf jeden Fall noch dabei. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr stolz bin, dass meine Brüder so gute Fußballer sind. Und es macht auf jeden Fall immer Spaß, zuzuschauen.
Ja, jo. Danke für die Nachricht. Schön, freut mich.
Warst du auch Handball gucken bei ihr?
Ehrlich gesagt selten.
Das ist ja auch oft so, ne?
Ja, vielleicht ein, zwei Spiele, aber oft war ich wirklich nicht da. Also vielleicht auch zu wenig, das muss ich hier zugeben, ja.
Aber war ist dann schon so, als Brüder, die nicht so weit auseinander sind, alterstechnisch, 2 Jahre, sagtest du, da gibt es so diese Kabbeleien und Rivalitäten, ne? Wollte besser, ja. Oder war das so, dass einer das dann gepusht hat auch? Oder?
Ich fand es im Jugendbereich gar nicht, also das ist gar nicht so schlimm jetzt war, dass wir uns duelliert haben. Also es gab eher mal zu Hause Streit zwischen uns, dass es mal kleine Auseinandersetzungen gab. Aber so auf dem Fußballplatz eigentlich ist es eigentlich immer relativ harmonisch abgelaufen. Also und klar, pusht man sich gegenseitig, das ist ja klar.
Mhm. Nach Wiebelsohn bist du dann zu Kickers gewechselt, genau. Hast da so U-Mannschaften
genau, ich bin
bis zu U19. Genau. Wie ist das damals zustande gekommen?
Ich bin in der U17, also im zweiten Jahr B-Jugend war das. Von Thorsten Hoppe damals angesprochen worden.
Ja. Genau. Alter Arbeitskollege, ja.
Richtig, der hatte mich damals angerufen oder auch mehrere Spieler von uns von Wiebesum und dann sind wir mit ja, 4 Leuten, Tobi Damm, Janis Busch, Carsten Schmidtchen, sind dann zu Kickers rüber gewechselt, genau.
Du hast dann sogar mal ein Spiel bei den Profis gemacht, ne? In der dritten Liga unter Interimstrainer Thomas Richter.
Mhm.
2009 war das, 3 Minuten gegen Wacker Burghausen als 19-Jähriger. Genau. Und bei denen hat Thorsten nochmal recherchiert, stand Manuel Riemann im Tor, heute Bundesliga-Torwart.
Okay, ja, dass er da gespielt hat, wusste ich wohl, aber dass er jetzt gegen mich gespielt hat, das wusste ich nicht. Nee. Ah. Hat er Glück gehabt, dass ich keinen Torschuss hatte.
Ja. Aber schon verrückt, ne? Eingewechselt worden bist du für Lawrence Aidoo.
Ja.
Der hat ja 4 Länderspiele Ghana gemacht.
Genau.
Damals bei meinen Lieblingsverein bei Gladbach gespielt, in der Bundesliga. Richtig. Auch.
Genau. Ja, ich muss sagen, also das war ja im letzten Jahr A-Jugend bei Kickers, wo wir dann, oder ich und Patrick Vigos oder Patrick Vigos und ich zusammen bei der ersten reinschnuppern durften und mehrere Trainingseinheiten mitmachen durften. Oder 2 Monate fast, durchgängig, so wie es halt ging mit Ausbildung. Waren dann auch häufiger im Kader bei Heimspielen. Und ja, das eine Spiel bin ich dann eingewechselt worden, genau.
Du sprichst das Training an. Wie war das damals für dich vom Niveau her? Bist du da klargekommen oder?
Das war natürlich, also es war ja die Profimannschaft, dritte Liga.
Ja.
Also das war natürlich schon zum A-Jugendtraining ein Riesenunterschied. Mhm. Also man wird ja im Training mitgezogen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also man ist ja auch oft so gut wie seine Mitspieler, das ist ja einfach so und hat tierisch Spaß gemacht. Natürlich, wenn man dann beim Eckchen mal in der Mitte war, dann ließen die einen auch laufen, aber ja. Insgesamt hat es echt Spaß gemacht.
Hat dich einer der damaligen Spieler besonders beeindruckt? Weißt du das noch? Dass er gedacht hat, oh Junge, das ist ja ein Baller.
Ja, also klar, ich saß in der Kabine auch neben Rudi Cedi, das war schon ein Spieler damals, ne? Ja. Auch als Anführer bei Kickers und als Kapitän und ja, das war schon ein guter. Das und klar, Lawrence Aidoo war dann schon in seinen alten Tagen, aber hat man immer noch natürlich gemerkt, dass der höher gespielt hat.
Ja, der hatte so seine Momente immer noch. Ne?
Ja, genau. Und dann auch eine kleine Geschichte zu dem. Der hatte immer ein Fahrrad dabei und hatte so eine Angst davor, dass das geklaut wird, hat dieses Fahrrad immer mit in eine Kabine genommen und dort abgeschlossen, sodass alle Spieler weniger Platz hatten. Das war echt klasse.
Cool, dass unter der Dusche gestanden hätte. Wie war dann, kannst du dich noch an die Einwechslung erinnern? Warst du so richtig nervös? Was Besonderes war es ja auf jeden Fall.
Ja, also besonders war es schon auf jeden Fall.
Wusstest du das? Hat er gesagt vielleicht so, dass mit könnte
nee,
sein?
Nee, also das war auch, es ging ja noch um den Aufstieg damals. Also Kickers war noch, wir waren vierter, fünfter Platz, irgendwie so. Also dritter Platz auch in Schlagdistanz. Es war kurz vor Spielende, das war dann immer so, dass dann gegen 85. Minute alle Auswechselspieler zur Bank gerufen wurden. Fertig gemacht war jeder, das war so Pflicht, schien man schon an und so weiter. Ja, und wir brauchten halt das Tor, weil es noch 0-0 stand und oder 1-1, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann drehte Richter sich aber mal um. Wir waren, glaube ich, noch vier Spieler, die noch zur Einwechslung bereit gewesen wären. Und sagte André, du bist dran. In dem ersten Moment natürlich denkt man, oh, geil. Ja. Also viel nachdenken konnte man auch dann gar nicht. Oh. Und ja, dann stand man auch schon auf dem Platz.
Für Aidoo dann rechts oder links vorne?
Ja, irgendwie vorne im Sturm war es. Mhm. Genau, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Nee, aber so die Position hat er ja gespielt. War ja, ja auch genau. Mega laut wahrscheinlich. Sind immer enorm viele Leute gewesen in der dritten Liga, ne?
Ja, es war schon cool. Wir haben auch noch das 1-0 gemacht in der Nachspielzeit. Allerdings leider abseits. Also es wäre natürlich noch schöner gewesen.
Wacker Burghausen hat den Jahr zuvor Bayern am Rande der Pokalniederlage. Im Elfmeterschießen Bayern ist weitergekommen. Ah, ja. In der letzten Saison von Olli Kahn. Also das war keine Laufkundschaft da, ne?
Ja. Naja, hier in M gab es, ja, bei fast jedem Heimspiel, da gab es oft nicht viel zu holen.
Ja.
So heute mit Kollegen noch drüber, weil es da war, auch so Hannover, Union Berlin damals und diese ganzen Düsseldorf.
Ja, das war natürlich eine geile Zeit, auch zuschauertechnisch, wenn die dann ihre 2.000, 3.000 Zuschauer mitgebracht haben, das war schon ein Highlight. Vielleicht kommt diese Zeit ja irgendwann zurück, also ich würde es Kickers wünschen.
Ja, sind alle gespannt in der Stadt, glaube ich, auf die nächste Saison.
Ja.
Mal gucken, du hast ja auch recht erfolgreich gespielt in der A-Junior Niedersachsenliga war das, ne? Mit Mitspielern wie Nils Ludwig, Kevin Böse, Patrick Bigus, hast du ja eben schon gesagt. Mhm. Und Thorsten hat mal Nils Ludwig gefragt, mit dem du dann nach der Jugend gemeinsam zum TuS Pewsum gewechselt bist.
Ja,
wie das damals so war.
Da kann ja gar nichts Gutes jetzt kommen.
Komm doch nicht.
Hier kommt Langer.
Moin, Toddy. Ja, ich habe gehört, ihr habt einen ganz besonderen Gast bei euch im Podcast, André Schatalla. Ja, ich bin ein langjähriger Mitspieler von ihm gewesen. Hatte die große Ehre, mit André zusammen in der Jugend zu spielen beim BSV Kickers Emden. Da sind wir erfolgreich in der Niedersachsenliga Meister geworden. Und was mir da noch so hängen geblieben ist, das ist, dass André Schatalla grundsätzlich ein sehr gefährlicher Offensivspieler ist und auch natürlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir Meister werden oder Meister geworden sind. Und zwar hat er in sage und schreibe 26 Spielen auch 26 Tore gemacht. Ich glaube, wenn André das hört, dann weiß er, worauf ich hinaus möchte. Es musste André mal bei der Kadervorstellung, als wir zusammen zum TuS Pewsum gewechselt sind, hat er das dann mit sehr großem Enthusiasmus hat er das dann preisgegeben. Um Gottes Willen. Ja, wir hatten viele schöne gemeinsame Jahre, so in der Jugend als auch im Herrenbereich. Viele gute Feiern zusammen gehabt. Seine Eltern haben mir oftmals Unterkunft geboten, wenn wir dann zusammen in der Stadt noch unterwegs waren und ich zu dem Zeitpunkt noch nicht in Emden gewohnt habe. Da gab es noch immer ein schönes Frühstück bei Walter und Bärbel. Ja, das war eine schöne Zeit. Und einer der besten Stürmer aus Friesland. Beidfüßig, immer ein Siegeswille. Also der ist auch immer sehr lautstark auf dem Platz. Manchmal vielleicht ein bisschen drüber, auch einfach nur geschuldet deswegen, dass er halt einfach immer gewinnen will. Und in der dritten Halbzeit kann man den auf jeden Fall auch immer sehr gut gebrauchen. Aktuell ja leider sehr verletzt oder schlimm verletzt mit seinem Mittelfußbruch. Und vor kurzem hatten wir noch ein gemeinsames Treffen mit ehemaligen Mitspielern bei Carsten Voss, die Carsten auch schon bei sich im Podcast erwähnt hatte. Und da hatte André das dann auch nochmal geschildert. Ja, momentan nicht vom Glück geküsst, der Junge, aber trotzdem wünsche ich ihm für die Zukunft Alles erdenklich Gute. Ich hoffe, dass er es nochmal wieder richtig auf den Platz schafft. Nach Möglichkeit nicht unbedingt gegen mich, gegen den TuS Pepsum. Das muss nicht unbedingt sein. Also ich habe ihn lieber als Mitspieler gehabt als Gegenspieler. Wenn er mir dann nochmal ganz eklig im Testspieler einen mit der Hacke durch die Beine gelogen hat in Uplevard. Ja. Ja, also einer der schönsten Momente war eigentlich mit mir und Andrea. Da haben wir zusammen beim TuS Pepsum gespielt. Zu Hause gegen Union Lohne, da kann sich auch noch vielleicht der ein oder andere, ein Timotiaksen und ein Patrick Bigos, können sich da vielleicht auch noch dran erinnern. Da haben wir gegen Wittmoser gespielt und ich glaube, zweite Halbzeit hat André Schatalla von Wittmoser und der hat einen Schuss gehabt, das war quasi wie ein Kometeneinschlag. Hat André den aus 5 Metern komplett in die Schnauze gekriegt. Und ja, gefühlt wurde er hinter das Tor gezogen und ist nach dem Spiel wach geworden. Also genial, wie der den abgekriegt hat. Wahnsinn. Auf diesem Wege wünsche ich euch noch alles Gute für den Podcast. Ich genieße hier noch weiterhin die Sonne im Urlaub mit meiner Frau. Und André, liebe Grüße an dich und liebe Grüße an dich, Totti und Chris. Macht weiter so.
Jawohl. Ja. Danke, Langer, für diese tolle Nachricht.
Ja, danke. Ist das eigentlich so der mit den meisten O-Tönen bisher draußen?
Er ist vorne mit dabei auf jeden Fall. Ne?
Und jetzt sogar im Urlaub.
Ja.
Aber wir freuen uns immer sehr. Toller Torwart, tolle Geschichten.
Ja, also.
Hat anscheinend ein gutes Gedächtnis für sowas.
Und für Langer muss man sagen, wirklich ein Top-Typ. Hm. Und ja, ist einfach ein mega Geschichtenerzähler. Das muss man ihm lassen. Also. Auswärtsfahrten beim TuS hat er meistens uns den ganzen Bus unterhalten und seine Storys von zu Hause erzählt, das war schon
was für Storys,
einige Klassiker dabei gehabt.
Machen wir eine Extra-Sendung.
Was hast du bei deiner Vorstellung gesagt? Ich bin André Schatalla, ich habe 26 Tore geschossen.
Ja,
oder was?
Das war ein bisschen anders. Ja, Ego Schreitling hatte ja so die Moderation da übernommen und fragte mich dann, ja, André, du warst ja auch sehr erfolgreich bei Kickers in der A-Jugend. Ja, und ich, ohne viel zu sagen, habe einfach nur rausgehauen. Ja, 26 Spiele, 26 Tore. Und da haben sich alle völlig beömmelt, weil ich das auch richtig energisch gesagt habe. Und ja, war aber auch stolz darauf. Also von daher habe ich es auch gerne gesagt.
Hätte Ego auch wissen können.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt.
Normalerweise weiß er immer alles, der Ego, ja.
Ja, wusste er wahrscheinlich auch. Du hattest ja auch immer, wenn ich das so sehe, hier so recht namhafte Trainer auch, ne? Dann Uwe Grothüß, der A-Jugend später. Bei Emmerling hast du auch noch mit trainiert,
bei genau.
Kickers.
Also bei Emmerling war ich genau beim Training dabei.
Der ist ja jetzt auch wieder da. Hm. Wie hast du den damals wahrgenommen?
Viel Erinnerung, ehrlich gesagt, nicht mehr ans Training. Also es waren ein paar Einheiten, klar, akribisch gearbeitet und so weiter. Eine gute Ansprache hatte er auf jeden Fall. Hm. Also das Training hat schon Spaß gemacht.
Das ging ja später dann weiter bei Pepsum, auch so eine Kickers-Legende, da als Trainer Stefan Prause.
Genau.
Mittelfeldmotor. Warum bist du eigentlich zu Pepsum gewechselt und dann nicht bei Kickers geblieben?
Ja, also wir waren ja damals, war es ja fast gang und gäbe, dass die Leute aus der A-Jugend von Kickers zu Pepsum in die erste Herren gewechselt ist. Und weil man halt in der dritten Liga nicht so die Chancen gesehen hat. Die zweite hat in der Bezirksliga gespielt und ja, damals war es so, dass ich relativ früh schon bei Pepsum zugesagt habe. Das war schon im Februar, März. Genau, und dann kam ja das Ganze mit Kickers, dass sie in dem Jahr quasi insolvent anmelden mussten und dann in die Oberliga zurückgegangen sind. Mhm. Dann kam natürlich die Frage, wie wär's, wir wollen eine neue Mannschaft aufbauen, bist du dabei als Torjäger der A-Jugend? Und ja, natürlich wurde auch Geld geboten, ist ja klar. Oh. Auch mehr als bei Pepsum. Für einen, der in Ausbildung ist, vielleicht auch verlockend. Aber da sind wir wieder beim Thema, was mein Vater mir beigebracht hat. Also wenn man sein Wort irgendwo gegeben hat. Und ich weiß, ich glaube, es war sogar erst mündlich bei Pepsum. Ist es trotzdem so für mich klar gewesen, dass ich das dann auch halte und zum TuS wechsle. Was ich auch überhaupt nicht bereue, weil es einfach super 6 Jahre waren.
Ja, ich wollte gerade sagen, warst ja auch lange genug da.
Genau.
In der ersten Saison gleich Stammspieler, ihr seid Vierter geworden, 2009, 2010 war das.
Mhm.
Da hat Thorsten 2 Sachen zugefunden, willst du selber?
Kein Kind von Traurigkeit, in erster Saison mit roter Karte im Derby gegen Aurich. Führst du das auf deinen Ehrgeiz zurück?
Ich, ehrlich gesagt, ich habe ein paar rote Karten bekommen, aber ja. An die in Aurich oder gegen Aurich? Kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern.
Kann so schlimm nicht gewesen sein, oder?
Ja, also ich, das muss man aber auch sagen, war in jungen Jahren, ist es so gewesen, dass ich mich relativ schnell provozieren lassen habe und ja, das ein oder andere Mal vielleicht.
Ich bin auf den einen oder anderen Platzverweis bin ich gestoßen, auf jeden Fall.
Ja,
und dann hast du am vorletzten Spieltag gegen Esens beim 4-0 ersten Tor geschossen und bist dann ins Tor. Wie kam es dazu? Kannst du das noch erinnern?
Auch nicht mehr wirklich so im Kopf drin.
Ja.
Ich kann es nur mir so erklären, dass wir mal wieder kein Torwart hatten und dann wurde häufiger, es war schon bei Kickers A-Jugend so, es war ja, der Pepsum und zieht sich bis heute durch. Wenn ein Torwart benötigt wird und keiner mehr da ist, dann stelle ich mich halt in die Kiste.
Ich wollte gerade sagen, das wird sich ja noch wiederholen, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Genau, du hast dich also recht schnell zurechtgefunden, kann man dann ja sagen. Du bist eingeschlagen bei Pepsum.
Ich könnte schon fast sagen, das erste Jahr war sogar, glaube ich, mein bestes Jahr. Ich meine, ich habe 15 Tore geschossen in dem Jahr. Ich glaube, von der Toranzahl war das auf jeden Fall mein bestes Jahr. Vielleicht auch, weil man halt aus der A-Jugend kam, euphorisch war und so weiter und ja, noch auf so einer Welle geschwommen ist. Gut, danach etwas schwieriger und ja, auch weniger erfolgreich beim Toreschießen jetzt, aber das erste Jahr war schon echt gut.
Dein Kapitän damals war ja Markus Dielenschneider, der nachher auch noch Thorstens Trainer werden sollte, ne, bei Lokwart.
Ja.
Und der erinnert sich noch ganz gut an den jungen André Schatalla und erzähl uns mal, was ihm von deinen Anfängen im PSUM in Erinnerung geblieben ist.
Hier ist Markus.
Moin zusammen. Ja, sehr gerne sage ich was zu André. Man muss wissen, André ist mein Vetter und somit habe ich schon immer verfolgt, was er im fußballerischen Bereich alles so macht. Und bevor er 2009 dann nach Pevsum gewechselt ist, hat er dann bei Kickers ja schon für Furore gesorgt in der Jugend. Sehr viele Tore hat er gemacht und ja, durfte dann bei der ersten Herren mittrainieren und wurde damals auch belohnt, indem er Einsatzzeiten in der dritten Liga bekommen hat. Und das muss man in so jungen Jahren erstmal schaffen. Und ja, da kann man auch schon stolz drauf sein, dass man sowas erreicht hat, denn das hat nicht jeder in seiner Vita stehen. Ja, dann ist er gewechselt zu uns nach Pevsum und ja, er hat das auch gleich unter Beweis gestellt bei uns, dass er einen guten Torriecher hat. Er brauchte keine lange Eingewöhnungszeit, er war laufstark, wie gesagt, sehr guten Schuss, sehr starken linken Fuß. Ja, was ja auch nicht jeder in der Mannschaft hat und ja, er konnte seinen Körper oder kann seinen Körper immer sehr gut zwischen Ball und Gegner bringen, kann den Ball immer gut abschieben. Hilft natürlich dann so auch der Mannschaft und ja, hat dann auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in der Saison dann einen guten vierten Platz dann in der Landesliga erreicht haben. Ja, ich weiß wohl noch, wir hatten damals einen großen Kaderumbruch. 2009, 2010 wir hatten, glaube ich, 12, 13 Abgänge zu verkraften. Ebenso viele Neuzugänge sind gekommen. Ja, und dann, wie gesagt, mit André und ein paar anderen von Kickers, auch junge Spieler, die frisches Blut, frischen Elan mit in die Mannschaft, in den Verein gebracht haben, die auch eine gewisse Lockerheit hatten, die noch nicht so viel nachdenken, sage ich mal, die einfach machen. Und das hilft dann auch jeder Mannschaft. Und wir hatten unwahrscheinlich viel Spaß, wenn ich auch an André denke und an Langer, also an Nils Ludwig. Das hat dann schon Spaß gemacht bei jeder Trainingseinheit. Gewisse Ernsthaftigkeit war natürlich auch da. Aber man hat einen guten Mix eigentlich einfach gehabt. Und ja, es hat Spaß gemacht. Ein Jahr später kam ja dann auch noch Andres Bruder René dazu. Und man muss schon sagen, dann mit Familienangehörigen zusammenzuspielen, das ist schon was Besonderes und haben mir dann auch Freude bereitet. Ja, und André wünsche ich für die Zukunft erstmal alles Gute im sportlichen Bereich. Ich hoffe, dass er sehr schnell wieder fit wird, dass er auf den Sportplatz wieder zurückkommt, dass er noch viele Jahre spielen kann. Privat wünsche ich natürlich auch alles Gute. Ja, und ich wünsche euch allen weiterhin viel Spaß beim Podcast. Ihr macht das sehr, sehr gut. Ich höre euch sehr gerne zu und wünsche euch dann noch weiterhin alles Gute. Bis denn. Tschüss.
Das war Markus. Ja. Unfassbarer Fußballer, ne?
Ja, vielen Dank für die Nachricht, Markus. Hat mich echt gefreut. Und ja, also wir kennen uns ja unser ganzes Leben schon. Also seitdem ich klein bin. Und ja, mit Markus dann zusammenzuspielen war natürlich echt was Schönes.
Ja.
Und man muss echt sagen, also Markus war ja unser Kapitän und Führungsspieler und eine echte Persönlichkeit und ja, ist immer vorne weggegangen. Und das, ja, war klasse, echt.
War 3 Jahre mein Trainer, wenn er dann im Training mal eine Übung vorgemacht hat. Flugbälle, besser als jeder Spieler, ne?
Ja, klar. Also, wie gesagt.
Krumme Hörner hat Xabi Alonso.
Wenn du so willst, ja.
Training einmal alles besser kann als
Spieler. Das war schon Wahnsinn.
Ja, Fußball spielen konnte er auch. Das stimmt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ist immer einer, der über den Schmerzen weggegangen ist und vorweggegangen ist. Ja. Und ja, klasse Typ einfach.
Ja.
Das hat er auch mal von seinen Spielern gefordert. Ich habe das einmal mitgekriegt beim Spiel mit Thorsten. Das war vielleicht das einzigste Mal, wo du angezeigt hast, dass du raus wolltest. Da hast du, glaube ich, hinten links dann auch, musstest du ein bisschen mithelfen und arbeiten und hast gesagt, ja, ich kann nicht mehr, Markus. Und dann Markus, ja, mach ich gleich. Und dann hat er zu einem Co-Trainer jemand gesagt, er bleibt drauf. Der kann auch. Irgendwie sowas. Und du hast dann auch durchgespielt, so am Ende dann völlig am Boden. Aber er hat das dann wahrscheinlich auch gesehen, sodass du dann das konntest, ne?
Ja, als Trainer habe ich ihn persönlich nie kennengelernt. Aber ich denke, dass er das auch gut konnte. Das
steckt in einem drin.
Klar, ja. Das glaube ich schon.
War eine gute Zeit, auf jeden Fall.
Definitiv. Oder
bei uns war er gerade erwähnt, in der kommenden Saison kam im Winter dein Bruder René, dann aus Wiebelsum.
Genau.
Blieb allerdings nur für die Rückrunde und kehrte dann nach Wiebelsum zurück. Da habe ich 2 Sachen zu. Erstmal, wie war das für dich, mit deinem Bruder zusammenzuspielen? Und zweitens, warum ist er dann so schnell wieder gegangen?
Ja, also erstmal hat man sich natürlich gefreut, dass der Bruder zu einem in die Mannschaft wechselt. Ja, bei ihm war es einfach so, dass er nicht viel Spielzeit bekommen hat in der Anfangszeit, wo man sich ja vielleicht auch darauf einstellen muss, wenn man als junger Spieler kommt aus, ich glaube, er kam sogar von Wiebelsum, das war ja Kreisklasse und dann in die Landesliga ist natürlich auch ein Riesenschritt. Er hat auch seine 1, 2, 3 Einsätze gehabt, wo er auch wirklich gute Leistungen gebracht hat und ich glaube auch, dass er es, wäre er länger geblieben, auf jeden Fall hätte schaffen können, aber ihm war es dann doch wichtiger, 90 Minuten Fußball zu spielen und deswegen ist er dann leider schon nach einem halben Jahr wieder gewechselt.
Hm. Ihr habt euch ja später in Lahre dann noch lang und breit da wieder getroffen.
Das geht jetzt ja schon 10 Jahre dann so genau.
Ja.
Oder 9.
Ja, es gab 2013, 2014 so eine Saison im Abstiegskampf. Kannst du dich daran noch erinnern? Das finde ich immer so interessant. Wie ist das, wenn man dann auf einmal im Abstiegskampf ist? Beschäftigt einen das dann auch privat, wenn man auch so ehrgeizig ist wie du?
Also mich insgesamt nicht. Nur diese Saison beschäftigt mich Fußball oder ja, mein eigener Fußball extrem. Also ich brauche nach Niederlagen immer einen Tag oder 2 Tage, um da wirklich mit klarzukommen. Also mich ärgert das und ich denke da auch lange drüber nach. Und klar, wenn dann so eine Saison läuft und nur schlecht läuft und man von Anfang an unten drin steht und so weiter, ja, wird es auf jeden Fall nicht leichter mit der Zeit. Also da dann immer wieder die Motivation zu finden und so weiter. Und es ist nicht einfach, aber wenn man es am Ende schafft, macht es auch umso mehr Spaß.
Ist wahnsinnig befreiend dann, ne?
Auf jeden Fall.
Gibt es so Situationen, in denen man es mal zu sehr erzwingen will und dadurch verkrampft? Wenn man zu oft hintereinander verliert, ist das so eine Gefahr, die dann manchmal auch sich in Mannschaften so einschleicht,
ja,
die dann zu Mutlosigkeit irgendwann führt, weil nicht vorankommst?
Ich glaube schon, wenn man natürlich eine lange Niederlagenserie hat, dass man dann sich fürs nächste Spiel, das nächste Spiel immer noch mehr vornimmt und so weiter und dadurch dann vielleicht die Lockerheit fehlt und dadurch dann ja noch ein schlechteres Spiel dadurch macht, weil man halt nicht locker genug ist und ja, zu sehr angespannt ist.
Zeigt sich dann auch erst, wie gut der Teamgeist wirklich ist?
Ja, klar. Also ich denke schon, dass man sich aus solchen Situationen, wenn es schlecht läuft, nur als Team rauskämpfen kann. Also da kann man noch so gute Einzelspieler in ihren Reihen haben. Wenn das Team nicht funktioniert, die 11 Leute, die auf dem Platz stehen und 3, 4, 5 Leute, die eingewechselt werden, dann macht das alles keinen Sinn. Also das Team muss schon stimmen und nur so kann man Spiele gewinnen.
Lernt man dann auch was über sich selbst so als Führungsspieler? Das warst du in Pesum vielleicht erst noch nicht unbedingt, aber später in Lareld ja.
Genau.
War schon jemand, zu dem Leute dann aufgeblickt haben. Hast du was über dich dann in so Negativphasen mal gelernt, wie man im Stress zum Beispiel mit anderen umgeht oder so?
Ja, also ich glaube schon, dass es relativ wichtig ist, dass man immer positiv bleibt, dass man nicht zu negativ wird, auch untereinander nicht sich niedermacht auf dem Platz, neben dem Platz. Klar, ist es bei mir auch oft so, dass vielleicht mal ein Mitspieler einen Rüffel bekommt auf dem Spielfeld, was für mich aber nach dem Spiel sofort vergessen ist. Aber klar, das Wichtigste ist positiv bleiben und das dann auch den jungen Leuten vermitteln.
Es gab dann irgendwann einen großen Umbruch im Sommer. Da musste Stefan Brause dann gehen nach 5 Spielzeiten. Ist es eigentlich so, dass sich ein Trainer nach einigen Jahren mal abnutzen kann? Nicht nur auf Brause bezogen, aber hast du das schon erlebt? Weil deine Trainer hat es ja eigentlich immer auch recht lange, ne? Auch danach Nessen und Sandmann. Hm. Aber kann passieren, ne?
Ich glaube schon, dass es passiert irgendwann, wenn es zu lange dauert. Jetzt nochmal, um auf Pevsumer Zeiten zurückzukommen, auf Stefan Brause jetzt direkt, fand ich, dass er, Stefan Brause ist halt auch ein sehr ehrgeiziger Typ, der alles für den Erfolg tut und so weiter oder macht. Und er ist so im vorletzten Jahr vielleicht, ist es bei ihm auch etwas menschlicher geworden, sag ich mal, dass es nicht mehr nur um den puren Erfolg geht, sondern vielleicht ist es auch mal gut, ist mit der Mannschaft 1-2 Bierchen zu trinken und so weiter. Mhm. Und ich glaube, mit Stefan Brause wäre es danach, weil er sich verändert hat, persönlich und neu erfunden hat, sicherlich auch noch 2-3 Jahre weitergegangen, ist meine Meinung. Also ich glaube, es ist wichtig für einen Trainer, dass er sich dann irgendwie nach der Zeit auch mal selbst neu erfindet, vielleicht neue Sachen mit reinbringt und so weiter. Und dann kann sowas auch 10 Jahre gut gehen. Mhm. Also
man muss das ja auch Trainern zugestehen, dass sie sich auch mal weiterentwickeln und
klar,
nicht immer gerade alles so richtig.
Nein, und jeder Mensch verändert sich mit der Zeit, also von daher.
Ist ein großes Thema, könnte man auch eine Sendung zu machen, gerade in der Bundesliga, wenn ja Trainer teilweise nach ein paar Niederlagen schon, finde ich, immer ein bisschen heftig.
Ja.
Aber gut, man steckt da nicht drin, so, ne? Das ist ein anderer Druck drauf als hier
das,
jetzt.
Das ist so. Ich finde aber meistens, also bei uns auf jeden Fall in der Klasse, ist der Trainer jetzt nicht immer der Schuldige, also, oder selten der Schuldige, sag ich mal so. Das liegt dann eher an der Mannschaft.
Die Möglichkeiten einzugreifen sind ja, glaube ich, auch geringer, als man denkt. Wenn eine Mannschaft auf dem Feld ist, du kannst immer Sachen reinrufen und so, aber sind schon 11 Leute auf dem Platz, klar, die was regeln können, so, ne?
Ja, also man sieht es, natürlich sieht man es von außen besser und so weiter und versucht einzugreifen, aber das Ganze dann während des Spiels umzusetzen, ich glaube, Tori kennt das selber auch, ist immer relativ schwierig. Also vielleicht nimmt man sich das auch vor, aber wenn man irgendwie so auch im Negativ-Trend gerade drin ist, ist es einfach schwierig, dann Sachen umzusetzen.
Mhm. Nächster Trainer war dann Yasin Turan.
Genau, ein Jahr.
14, 15. Da kam es zu einer eher ungewöhnlichen Situation. Turan hat dich dann einmal medial kritisiert, nachdem er dich, das war so Ende November 2014, nach 54 Minuten ein- und am liebsten sofort wieder ausgewechselt hätte. Er hat dann gesagt, ich habe ihm deutlich vor Augen geführt, dass man sich in dieser Art nicht präsentieren darf. Thorsten vermutet, dass das mit deiner Defensivarbeit zu tun hat oder so. Wie hast du das damals empfunden? Und aus heutiger Sicht hat er vielleicht auch recht damit?
Also an die Situation jetzt, was gewesen ist, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich könnte mir vorstellen, wenn steht in der 54. Minute eingewechselt. Ich war eher ein Spieler, der es schwer akzeptieren konnte, wenn er auf der Bank saß.
Okay,
und in meinen Augen vielleicht auch in dem Moment zu Unrecht auf der Bank saß. Vielleicht, normalerweise ist es so, wenn du reinkommst, musst du zeigen, warum man spielen sollte. Ja. Vielleicht war es in dem Moment so, dass ich eingeschnappt war, was nicht sein darf und dann vielleicht läuferisch und kämpferisch vielleicht versagt habe. Hm. Aber erinnern tue ich mich daran nicht
mehr. Nee, okay, wir wollen das auch gar nicht ausweiten. Das fällt dann ja auf, wenn man ein bisschen recherchiert. Und
klar.
Wie blickst du heute auf die damalige Zeit zurück? Auch mit dem Ende, du bist dann ja danach in der Saison drauf gewechselt. Genau. Wie würdest du die Pesumer Zeit so zusammenfassen und das Ende? Und warum bist du dann so zu Lareld gewechselt?
Ja, also insgesamt muss ich sagen, war das der absolut richtige Schritt. Also Pevsum, diese 5 Jahre oder 6 Jahre waren absolut genial. Von den Mitspielern, von den Leuten drumherum, Ego Schreitling, Heiner Wolthoff, dabei waren. Also Pevsum ist einfach ein familiärer Verein, wo ich mich einfach mega wohlgefühlt habe. Also es hat einfach mega Spaß gemacht. Und wie gesagt, die ersten 5 Jahre hatten wir auch den Erfolg und konnten immer die Klasse halten in der Landesliga, was für so einen Verein, glaube ich, schon stark ist. Ja, und im sechsten Jahr kam dann auch wieder so ein größerer Umbruch, wo Markus von sprach. Da hatten wir auch viele, viele neue Gesichter bekommen und so weiter. Und so ging das alte Gesicht vom Pevsum etwas verloren in der Zeit. So Markus und so weiter hatten dann aufgehört, die alten Pevsumer. Ja, und so reifte dann irgendwie während der Saison der Gedanke, mal was Neues zu machen. Und ja, ich wusste ja, so von Larelt ist um die Ecke, wusste ich, wie da gespielt wird mit Bernd als Trainer, den kannte ich. Und ja, so hat man sich dann irgendwann mal zusammengesetzt. Und ja, es war auch das Zusammensetzen ein recht feuchtfröhlicher Abend, muss man sagen.
Bierdeckelvertrag.
Ja, so ungefähr. Also es war nach dem Training, wo ich dann da hingegangen bin. Dann saßen wir im alten VIP-Raum immer zusammen oder saß ich dann das erste Mal mit den Leuten zusammen und ja, wir haben, glaube ich, unsere 8 bis 10 Bierchen getrunken. Es wurde auch später und ich glaube, um 11:15 fragte er mich dann, Neko, so wie er dann halt ist, was ist nun? Spielst nächstes Jahr jetzt bei uns? Und ich nach 10 Bier habe dann einfach gesagt, ja, mache ich. Und da sind wir wieder beim Thema Zusagen und so kam das dann.
Anderer Neuzugang, zeitgleich mit dir war ja Martin Sandmann.
Genau.
Mit dem du dann noch ein Jahr zusammengespielt hast. Martin hat ja auch früher höher gespielt, war, glaube ich, auch unter anderem mal bei Kickers.
Genau, bei Aurich hat er höher gespielt, richtig.
Wie hast du ihn wahrgenommen? Kanntest du ihn schon vorher? Und wie war er dann als Spieler? Und letztendlich war auch irgendwie absehbar, dass er mal, also hat er so strategisch gedacht schon und gesprochen, dass du erkannt hast, das könnte mal ein Trainer werden?
Ja. Also Martin kannte ich vorher nicht, also war ganz komplett neu für mich. Klar, als Spieler, wo ich ihn jetzt kennengelernt habe, war er ein Sechser bei uns, der die Strippen gezogen hat. Nicht der Schnellste, sage ich mal, aber schon einer, der den Ball spielen konnte und das Auge hatte und so weiter. Und ja, vom Reden, vom Auftreten her hat man relativ schnell gemerkt, dass er auch irgendwann ins Trainergeschäft einsteigen wird.
Ist das doch bei einigen manchmal so, ne? Kommen wir wieder zu Xabi Alonso. Nochmal. Ja. Zweite Erwähnung, die können wir auch mal einladen jetzt.
Aber ich glaube schon, dass es so ist, dass Spieler, die, es gibt halt schlaue Spieler, ist ja so, die auf dem Platz viel denken, viel vorher sehen und so weiter. Und dass diese Spieler auch später gute Trainer werden, das glaube ich schon.
Bis heute bist du bei einem Sportfreund Lager. Das sind schon fast 10 Jahre dann.
Genau.
Was ist das Besondere an dem Verein? Was macht ihn aus?
Ja, also
die Gemeinschaft wahrscheinlich, genau. Einmal so.
Das kriegen die meisten ja immer mit, dass Larelt so eine enge Gemeinschaft hat und das ist auch einfach wirklich so. Also ich glaube schon, dass wir als Mannschaft viele Spiele auch gezogen haben, weil wir so eine geile Truppe sind und eine tolle Gemeinschaft haben. Auf und klar, auch neben dem Platz, das darf man natürlich nicht vergessen. Und ja, das ist einfach, wie gesagt, wie bei Pevsum fast sehr familiär und macht einfach Spaß, das ist einfach so. Und ich denke, oder ich werde auch, ich bin 34, nirgendwo anders mehr spielen. Das ist, außer vielleicht bei Wiebesum zum Ende nochmal hin, aber das ist ja eine Spielgemeinschaft jetzt, also von daher ist es ja ein Verein.
Ihr habt sogar in der ersten Saison die Hallenstadtmeisterschaft gewonnen, ne? 2004-2 im Finale gegen Kickers.
Richtig, das war mein erstes Jahr. Direkt Stadtmeisterschaft. Ich wusste es ja nur als Zuschauer, was da abgeht, aber als Spieler dann mal dabei zu sein, das war schon, also die erste Stadtmeisterschaft auf jeden Fall ein Highlight.
Glaube ich sofort. Wo ihr mit für Aufsehen gesorgt habt, neben dem sportlichen Erfolg, waren die Samurai-Zöpfchen. Sagt ihr das noch was?
Ja, das ich weiß gar nicht, wer den alles, also ich glaube ich, Nils Schumacher auf jeden Fall, das war so damals.
Luca Codero.
Stimmt, der auch. Genau, wir hatten, ich glaube, die Seiten kurz geschoren und oben die Haare dann länger und dann zum schönen Zöpfchen zusammengebunden. Richtig.
Wollen wir mal hören, was Schumi dazu zu sagen hat.
Moin, Toni. Da kann ich dir natürlich ein bisschen was zu erzählen zu unseren Samurai-Zöpfchen, die zu der Zeit gerade in Hollywood ihre Kreise geschlagen haben und André und ich sie dann in Emden eingeführt haben. Muss man erstmal schaffen, dass man Stadtmeister wird und die die Frisuren der Sieger wichtiger sind als die Leistung der Mannschaft. Das war eine schöne Zeit. Aber André hat sich in solchen Sachen nie lumpen lassen. Der hat nicht nur ganz genau hingeguckt, was ich auf dem Platz mache, sondern auch in Sachen Style hatte er immer ein Auge auf mich. Hatte ich die Stutzen übers Knie, hat er es auch gemacht. Habe ich in Hamburg-Trikot trainiert, kam er auch mit dem Hamburg-Trikot an. Also der wusste schon ganz genau, wo er sich was abgucken kann. Und das hat ihm ja bis heute, ich glaube, man kann fast schon sagen, er ist ja eine Emder-Legende, was den Fußball angeht. Schade, dass er sich jetzt am Ende so schlimm verletzt hat, aber er hat über so viele Jahre dominiert. Und er wusste ganz genau, wo er sich die richtigen Sachen abguckt. Liebe Grüße und alles Gute an euch. Ciao.
Schumi. Ja. Geile Nachricht. Mit der habe ich zum Beispiel nicht gerechnet, dass unser Freund Schumi zu Wort kommt. Vielen Dank dafür. Aber so schlimm war es nicht. Also Hamburg-Trikot allerdings, muss ich sagen, habe ich nicht gemacht.
Wo ist das Zöpfchen geblieben?
Ja, ich habe sie danach ja so nochmal abgeschnitten. Dann, Corona-Zeit, habe ich sie nochmal meine Haare ganz lang wachsen lassen. Ja, und ja, jetzt dachte ich mal wieder, gehen wir zurück zur normalen Frisur.
Es lief in der Saison ja sonst auch gar nicht so gut zuerst. Ne? Ihr seid, wart relativ weit unten, erstmal im Abstiegskampf auch ein bisschen eine Zeit lang. Gab es ein Rückspiel, da habt ihr 3-1 gegen Pevsum gewonnen. Du hast das 1-1 geschossen und danach soll es eine legendäre Feier gegeben haben. Weißt du noch irgendwas drüber? Habe ich hier stehen in den Notizen, sonst muss Thorsten da.
Ja, dann. Ja. Auch mal weg, Thorsten.
Ich habe mit deinem Bruder geschrieben und er sagte mir, dass es nach diesem Spiel noch ziemlich lange gegangen ist bei euch auf der Sportanlage.
Das aber kann ich
selten vorgekommen.
Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob es diese Saison war. Ich glaube schon, dass es ein Mittwochspiel war, glaube ich sogar. Dass es in der Woche war und viele sich spontan Urlaub genommen haben. Und ja, es könnte einer von den Abenden gewesen sein.
Klassenerhalt ist dann ja auch noch gelungen. Thorsten Mamm hat sich dazu nochmal gemeldet. Der war damals ja auch dabei und hat zu der damaligen Zeit noch eine Frage an dich.
Moin in die Runde. Weil der Podcast ja auch meist immer ein bisschen launig ist, habe ich da eine Frage an André. Und zwar, du kannst dich ja mit Sicherheit noch an das letzte Spiel deiner ersten Saison in Lerl erinnern. Da haben wir den Klassenerhalt schon sicher gehabt und in Plangenburg eine ziemlich derbe Klatsche bekommen. Könntest du dir vorstellen, woran das auch eventuell gelegen haben könnte, wie die Stimmung danach war, aber auch wie die Party, die 2 Tage, muss man ja sagen, danach war. Ja, liebe Grüße und viel Spaß noch.
Ja, soll ich direkt einsteigen in die Geschichte?
Ja.
Also, ich muss sagen, dass das, was jetzt erzählt wird, nur ein einziges Mal bei uns vorgekommen ist. Also ich glaube, das kommt bei RSV Fiskwart häufiger vor, das Ganze.
Gott. Müssen wir die Sendung zensieren, oder?
Nö, also wir, kurz erzählt, wir hatten am Abend halt unsere Abschlussfeier geplant, bei Necco zu Hause. Und wie das so ist, ich war meist mit im Festausschuss dabei und wir haben uns vormittags mit 4-5 Leuten getroffen zum Aufbauen. Und ja, Necco als Trainer war auch dabei und kam dann auf die glorreiche Idee, ob wir nicht schon mal ein Bierchen eben antesten wollen. Es waren wirklich, das muss man dazu sagen, es waren nur 2. Also ich denke mal auch, dass die eigentlich schon wieder raus aus dem Körper waren, als wir in Plagenburg ankamen. Allerdings haben wir dann eine absolute Salatgurkenleistung da abgeliefert und sind 7-1 sang- und klanglos untergegangen. Ob das jetzt aufs Bier zurückzuführen ist, weiß ich jetzt nicht, aber ja, man sollte das vielleicht vorher weglassen.
Also ganz angenehm.
Und danach muss man sagen, waren wir relativ glücklich, als das Spiel vorbei war, um da auch noch einzuschreiten. Ja, es gab in Plagenburg Freibier, haben wir uns natürlich drüber gefreut, haben da gestartet, die ganze Nacht uns gut einen reingeorgelt, kann man sagen. Und meistens ist es bei uns so gewesen, dass der zweite Tag das Aufräumen meistens noch schöner war als die Party vorher. Und das war in diesem Fall auch wieder so, dass wir noch lange an dem Sonntag bei Necco auf der Terrasse saßen.
Es gab in der darauffolgenden Saison ein Spiel, da habt ihr Kickers 5-1 aus dem Pokal gefegt und hast 3 Tore gemacht. Jetzt interessiert mich da mal, war das so das beste Spiel deiner Karriere? Kann man das überhaupt sagen? Gibt es so ein Spiel, wo du dich dran erinnerst und sagst, so da war ich unfassbar gut, das ist so hängen geblieben?
Also das Spiel zählt bestimmt dazu, wenn man gegen einen Oberligisten oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht waren sie auch schon in der Landesliga, ich weiß es nicht, aber wenn man allein gegen Kickers Emden 3 Tore schießt und die 5-1 vom Platz haut, dann gehört das wahrscheinlich schon zu den besseren Spielen meiner fußballerischen Karriere dazu.
Wir hatten eben mal kurz den Punkt Hallenfußball. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil das ist genau. Ja, wenn man auf deine Karriere blickt, dass man, sobald die Hallensaison losging, Turniere losging, kam man irgendwie, schießt man immer auf Lareld. Da gab es auch allerlei Titel und Top-Platzierungen, persönliche Auszeichnungen, Neujahrsturnier in Hinte, Supercup, auch diverse Male Stadtmeister. Einmal gelang euch sogar der Hallen-Hattrick, dass ihr alle in einer Saison gewonnen habt.
Genau.
Du hast ja anscheinend dann immer gerne in der Halle gespielt. Das war ja eigentlich nicht bei jedem so. Man hat auch wohl mal von Leuten gehört, die da nicht so gerne spielen machen wegen Verletzungsgefahr.
Also
bei dir kann das dann ja nicht gewesen sein.
Also Halle ist für mich bis heute immer noch so ein Highlight. Also muss man echt sagen, macht mir mega Spaß. Und ja, ich glaube, ich bin, kann man so sagen, ein guter Hallenspieler.
Könnte man.
Das, ja. dem Pokal nachzuurteilen zu Hause ist es wohl so. ja, mir macht es einfach Spaß, in Halle zu spielen und ich habe halt, ja, in der Halle kleines Feld, den Torriecher, probiere es aus jeder Lage und ja, es macht mega Spaß und natürlich als Mannschaft Lareld lief es natürlich auch immer sehr, sehr gut und auch jetzt noch, auch dieses Jahr sind sie Stadtmeister geworden, auch mit einer bärenstarken Leistung, also ich denke schon, wir haben halt immer 7, 8, 9 super Hallenspieler und ja, das passt einfach bei uns.
Ihr habt ja auch immer eine super Unterstützung. Ne? Also generell bei Hallenturnier, ja, hier finde ich immer eine tolle Stimmung. Vor allem, wenn es so in die entscheidenden Spiele geht. Aber Lareld, da ist schon was los. So, ne?
Ja, genau. Also ich durfte dieses Jahr ja auch mit im Fanblock sitzen.
Ja.
Wegen der Verletzung mit dem Knie. Und ja, das macht schon Spaß. Also wenn dann der ganze Block für Lareld ist und singt und so weiter, das bekommen die Leute auf dem Platz natürlich auch mit. Das war bei mir ja auch so, dass das einen pusht und einfach mega ist.
Ich kenne auch keinen Spieler, der von sich selber behauptet, er hat das Spielen auf der Straße gelernt und dann nicht in der Halle klarkommt.
Das gehört dann dazu, ne? Ja. Klar. Ja.
Welcher war der beste Triumph in der Halle beim Hallenturnier? War einer besonders?
Ja, ich glaube, also die Hallenstadtmeisterschaften, wenn Kickers Emden dabei ist, ist natürlich schon so ein Highlight, wenn man Kickers schlägt. Meistens war es ja so, wir haben Kickers in dem einen Turnier 2016, wie du sagtest, im Finale geschlagen. Dann das nächste Mal, wo wir Stadtmeister geworden sind, war es, glaube ich, im Halbfinale, wo wir Kickers dann geschlagen haben und gegen Amisia im Finale gewonnen haben. Das war die zweite Stadtmeisterschaft, wo ich dabei war. Ja, dann fiel es ja leider Corona und ich glaube, einmal war die Nordseehalle belegt, 3 Jahre aus. Und ja, jetzt dieses Jahr wieder den Titel zu holen, ist natürlich schon genial, ne?
Die darauffolgende Saison war dann die letzte von Bernd Nessen, der nach 11 Jahren ging. Und wir haben ihn mal gefragt, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn er an die 4 Jahre mit dir denkt.
Ja, erstmal moin zusammen. Ja. So, André habe ich als sehr netten, freundlichen und überaus ehrgeizigen Spieler kennengelernt. Was mir am besten an ihm gefällt, ist seine Coolness und Abgezocktheit vor dem Tor. André machte sogar mal aus einer halben Chance 2 Tore. Für André wünsche ich mir, dass er nach den 2 schweren Verletzungen die Rückkehr ins Larelter Bezirksliga-Team schafft. Und euch auch alles Gute.
Ja, danke für die Nachricht, Necco. Und ja, zu Necco kann ich nur sagen, einfach ein Fundskerl, ein herzensguter Mensch, dem es super schwer gefallen ist, wenn er zu viele Leute auf der Bank hatte, dass er mal jemanden nicht einwechseln konnte, dass er glaube ich, 2 Tage vorher dann nicht schlafen konnte, wenn der Kader zu groß war, der am liebsten hätte gerne alle spielen lassen und ja, und als Trainer natürlich auch top, also er war als Spieler top und als Trainer genauso, also wirklich ein feiner Kerl.
Er ist jetzt ja immer noch Trainer, ne? Wir haben ihn, war das in dieser Woche?
Ja, Dienstag oder Mittwoch.
Ja, stimmt, gegen Frisia.
Ja, genau, er ist bei Wiebesum ja Trainer und nach meiner ersten Knieverletzung habe ich ja auch 4 Spiele bei Wiebesum mitgemacht, um wieder reinzukommen und ja, es war sehr spaßig. Die Ansprachen von ihm sind auf jeden Fall immer noch sehr schön.
Du warst in der darauffolgenden Saison, wo wir es eben hatten mit guten Leistungen, so auch in die EZ-Elf des Jahres gekommen. Da gab es das Spiel, das ist fast auf den Tag genau, sehe ich gerade, ne? 5 Jahre her.
Ja.
2-2 gegen Arminia Hannover. Du,
genau.
Toddy, du warst ja damals auch dabei. Ja. Wie hast du André wahrgenommen? Hat sich dein Blick auf ihn durch das Spiel geändert?
Also was mir bei André immer imponiert hat, was immer das Spiel von ihm gefordert hat, er wirkte nie überfordert. Das hat mir bei André immer imponiert und deswegen, ich war erst verwundert, als Tilko ihn defensiver aufgestellt hat, aber in Anbetracht dessen, dass er eben, was immer das Spiel von ihm will, klarkommt, war mir klar, dass er seinen Mann auch hinten stehen wird.
Mhm. Stimmt, da habe ich ihn, André, zum ersten Mal richtig live gesehen, weil ich dachte immer, der spielt vorne.
Ja, genau.
Lieber ja. dahin, aber war ja dann Chef da hinten, ne?
Ja.
Genau, das war als Innenverteidiger, ich glaube auch, dass ich den, ja, die Rückrunde war das bei Larrel in der Saison als Innenverteidiger gespielt habe und ja, deswegen hatte Tilko mich, denke ich mal, in die Abwehr verfrachtet.
Thorsten hat mir auch, wir hatten Tilko ja auch hier schon zu Gast. Mhm. Thorsten erzählt von einer flammenden, beeindruckenden Rede von ihm vor dem Spiel und er soll dich dabei nochmal explizit gepusht haben. Ist das so? Hat er?
Also erinnern genau kann ich mich nicht mehr. Auf jeden Fall muss man zu Tilko sagen, also als Trainer rhetorisch und motivationsmäßig schon klasse, was er da gemacht hat. Das, denke ich mal, macht er jetzt bei Borsum genauso. Und deswegen ist Borsum auch einfach im Moment so erfolgreich, wie sie sind. Also
ja.
Ich glaube schon, dass er ein sehr guter Trainer ist und auch sicherlich noch mal irgendwo 1-2 Ligen höher auftauchen wird.
Das muss man erst noch machen in so einem Spiel, ne? In eine Kabine zu kommen, wo du viele Spieler nicht kennst und die dann gegen Oberligisten rauszuschicken mit einem Messer zwischen den Zähnen.
Ja, ja. Ja, wir hatten es ja drüber. Er war ja noch nicht mal richtig Trainer davor, als es losging.
Ja.
So, ne?
Ja, das war schon beeindruckend.
Er war
ja,
Name, auch dadurch, dass er bei Kickers ja war. Ja.
Genau.
So und dann PSV, also war natürlich bekannt hier so, aber als Trainer.
Nö, also wie gesagt, war schon beeindruckend und hat auch Spaß gemacht insgesamt, das Spiel, muss man sagen.
Das war klasse,
sagen alle.
Ich glaube, ich musste in der Halbzeit runter, weil ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich einen Bandscheibenvorfall oder einen Hexenschuss oder was weiß ich mir zugezogen hatte. Aber ich konnte leider nur 45 Minuten teilhaben, aber es hat echt Spaß gemacht.
Das war geil, ja.
Nachfolger von Bernd Nessen wurde dann Martin Sandmann.
Mhm.
Was ist der größte Unterschied zwischen Nessen und Sandmann?
Ja, klar, gibt natürlich einige, ne? Also, man muss sagen.
Mal, wir müssen nochmal eben zurück.
Ja.
Thorsten schubst mich gerade an. Wir lassen das einfach so drin in der Sendung.
Ja.
Überraschenderweise hat Thorsten jetzt auch noch einen O-Ton reingeholt.
Von Tilko.
Von Tilko, sorry dafür. Das hören wir uns erst noch einmal an.
Hier kommt Tilko.
Ja, moin zusammen. Ja, André ist natürlich ein absoluter Unterschiedsspieler und das auch nicht erst seit 1 oder 2 Jahren. Ich kannte ihn natürlich auch schon damals zu meiner Kickers-Zeit. Da spielte er ja bei Kickers in der Jugend und da war schon der Name André Stadthaller. Ich glaube, jedem, der im Verein gewesen ist, auch ein Begriff. Er war damals, glaube ich, einer der Top-Stürmer auch im Jugendbereich, über den man damals schon gesagt hat, dass er das Potenzial für mehr hat. Und ja, ich denke, das hat er auch im Herrenbereich bewiesen, ne? Egal, wo er dann gespielt hat. Ob bei Larrel oder auch bei Pevsum. Er hat immer seine Tore geschossen, war immer gefährlich. Ja, und das, was ihn einfach auszeichnet, ist ja, ja seine Intuition. Ne? Also er ist ein Vollblutfußballer, der mit Leidenschaft auf dem Platz steht, der den Sport versteht und liebt und auch lebt. Und ja, seine Tore, die kommen oftmals auch aus dem Nichts, wo du denkst, okay, jetzt kommt ein Rückpass oder jetzt kommt irgendwie eine ungefährliche Flanke, aber dann hat er irgendwie die Intuition, dann doch das Ding aufs Tor zu ziehen und dann ist er drin. Ja, und das zeichnet ihn einfach aus, ne? Und das haben nur ganz, ganz wenig Fußballer, ganz, ganz wenig Stürmer auch, dann diese Intuition und was Gefährliches aus dem Nichts zu kreieren. Und ja, ich glaube, wenn du so einen Spieler in deiner Mannschaft hast, dann hast du in der Offensive schon ein richtiges Brett. Und das wusste ich natürlich auch damals im EZ-Spiel. Da war es für mich auch ganz klar, dass André einer meiner Ankerspieler in der Startelf ist und auch ganz, ganz viel von ihm abhängt. Und so war es dann ja letztlich auch. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat er vorne gespielt und in der Offensive und auch ziemlich viele Aktionen gehabt, ziemlich viel eingeleitet. Ich weiß gar nicht, ob er ein Tor geschossen hat, aber auf jeden Fall war er sehr, sehr wichtig in der zweiten Halbzeit. Sind dann bei dem einen oder anderen auch die Kräfte ausgegangen, sodass André dann, glaube ich, auch in die Innenverteidigung musste. Und ja, da haben natürlich meine Knie erstmal ein bisschen gezittert, wenn man den besten Offensivmann als Innenverteidiger dann aufstellt gegen den Oberligisten. Aber auch das hat er hervorragend gemacht. Hat sehr viel Ruhe ins Spiel gebracht, sehr viel geredet, sehr viel zugestellt und auch viele Zweikämpfe gewonnen. Und ja, letztlich zeichnet das auch einfach einen guten Fußballer aus, ne? Der, ja, der für die Mannschaft da ist, der für den Trainer da ist, der auch jede Position spielen kann und versteht und ja, sich auch nicht zu schade ist, dann eigentlich als Top-Stürmer in die Innenverteidigung zu gehen und da dreckige Zweikämpfe zu führen. Und ja, natürlich habe ich ihn dann auch vorm Spiel schon gekannt und wusste vorm Spiel auch, was er für eine Qualität hat. Und die Qualität von André hat immer für die Oberliga gereicht. Ja, letztlich ist es einfach dann auch dem ostfriesischen Fußball leider geschuldet, dass neben Kickers keine zweite Mannschaft im Bereich der Oberliga ansässig gewesen ist jetzt in den letzten, ich glaube, 10, 15 Jahren. Ansonsten hätte er sicherlich auch in der Oberliga damals für Furore sorgen können, dort einige Tore schießen können. Aber letztlich ja, ist es dann auch dem Umkreis geschuldet, in dem wir leben und in dem wir dann auch Fußball spielen. Aber André ist natürlich ein Fund. Ist natürlich ganz, ganz schade, dass er sich jetzt verletzt hat. Ja, schwer verletzt nach seiner Knieverletzung jetzt mit seinem Mittelfuß, glaube ich. Ist sehr schade. Ich wünsche dir, André, auf jeden Fall alles Gute. Auf jeden Fall, dass du wieder auch zu alter Stärke zurückgewinnst. Ja, und vielleicht schaffst du es ja dann doch nochmal wieder in die Bezirksliga zurück. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, auch wenn ich dich als gegnerischer Trainer nicht so gerne auf dem Platz dann sehe. Aber ja, für dich würde es mich unheimlich freuen, wenn du nochmal wieder zurückkommst, nicht den Mut verlierst und ja, weiter Vollgas gibst und für den Emder Fußball letztlich auch ja, ein Aushängeschild bleibst. Jo, also ich wünsche euch noch viel Spaß. André, dir gute Besserung. Macht das Beste draus, komm wieder zurück und immer positiv bleiben. Bis dann.
Jawohl. Ja, vielen Dank. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, eine Nachricht von Tilko, aber freut mich echt.
Sehr schöne Worte.
Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall.
Klasse. Nesten und Sandmann waren wir, bevor ich den O-Ton vergessen habe.
Ja, genau. Also klar.
Kommst du nicht drum rum jetzt?
Nee, also es gibt Unterschiede. Das ist ja einfach so. Das eine ist natürlich schon allein die Rhetorik, muss man so sagen. Necco ist eher dann einer von der alten Schule, der dann so raushaut, was er gerade in dem Moment denkt und ihm auch relativ egal ist, was er jetzt gerade sagt und was die Spieler davon halten. Und Martin ist natürlich, klar, als Lehrer ist natürlich einer, der auf Rhetorik natürlich bedacht ist und eine super Ansprache macht. Das ist einfach so.
Das ist ja auch ein bisschen Altersunterschied. Kommt noch dazu. Richtig, Lukas. Wie geht Martin denn mit euch um? Gibt er viele Freiräume? Braucht das ein Spieler wie du auch? Oder bräuchtest du jetzt, nur auf dich bezogen, jetzt auch mal jemanden, der dich ein bisschen unter Druck setzt?
Ja, also Martin kennt uns, das ist einfach so. Er weiß, was er von uns bekommt auf dem Platz, neben dem Platz und ich glaube, er braucht nicht viel zu mir, zu Tordi, zu René, nicht viel sagen. Also wir wissen, wenn wir unsere Position sehen, was wir zu tun haben, da braucht er uns auch nicht direkt ansprechen und so weiter. Also ich glaube, das wissen wir schon ganz gut, was wir dann zu tun haben.
Ja, es kam dann darauf die Corona-Pause und so, das lassen wir jetzt mal weg. In der Saison 21-22 gab es, wie jetzt auch zu Beginn, den Ostfriesland-Cup. Und da seid ihr ins Finale gekommen und habt gegen Kickers Emden erst im Elfmeterschießen verloren. Du ahnst schon, was kommt. Ja. Wir haben das Video schon gepostet, absolutes Traumtor.
Genau.
Zum Ausgleich und dazu hören wir erstmal den damaligen Trainer von Kickers, Stefan Emmerling.
Ja, selbstverständlich kann ich mich noch an das Tor erinnern. Es war das Endspiel Ostfriesland Cup an einem Freitag, zwei Tage vor dem Saisonauftakt für die Oberliga in Heslingen. Und ja, wir waren 1-0 in Führung und André hat erkannt, dass unser Torwart ziemlich weit vorm Tor stand und bekam dann den Ball und hat dann sofort abgezogen. Der Ball flog immer länger hinter dem Torwart dann ins Tor. Und zum Ausgleich und dann haben wir uns darauf verständigt, dass es nicht in die Verlängerung geht, sondern aufgrund dessen, dass wir 2 Tage später das erste Spiel haben, dass wir dann ins Elfmeterschießen gehen und das haben wir dann Gott sei Dank für uns entscheiden können. Also in diesem Sinne, schöne Grüße an André und bis dann.
Ja, vielen Dank für die Nachricht. Fast richtig gewesen, es war das 2-2, aber nun gut, es war das Tor zum Ausgleich und ja.
Wie hast du das Tor in Erinnerung? Wir kennen das ja nur aus, also ich war jedenfalls nicht vor Ort, nur aus dieser Kameraperspektive. Das ist auf der anderen Seite passiert, so wie, weißt du noch ungefähr, wie die Situation war und warum du dann von da geschossen hast?
Ich kann mich an das Spiel noch relativ gut erinnern, auch an die Aktion. Also es ist so, dass ich eigentlich in den ersten 5 Minuten eines Spiels schon entscheide, ob ich das während des Spiels probiere oder nicht. Also das als Tipp an alle Torhüter. Ich stehe nicht zu weit vorm Tor. Nein, ich gucke in den ersten Minuten danach, ob der Torwart zu weit vorne steht und dann nehme ich mir sowas schon vor. Es war in dem Spiel genauso. Also ich habe sogar noch in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wer in der Innenverteidigung gespielt hat, zu meinem Gegenspieler gesagt, passt auf, euer Torwart steht ziemlich weit vorne, ich probiere das heute einmal. Und ja, kurzes Gelächter und ja, und in der zweiten Halbzeit kam dann dieses lange Ding, was ich dann am Gegenspieler vorbeispitzeln konnte und ja, ich habe eigentlich auch gar nicht mehr viel geguckt, sondern einfach ausgeholt und den Ball auch wirklich perfekt mit dem Vollspann getroffen. Und ja, das war natürlich in dem Moment die perfekte Flugkurve.
Wusstest du, der hängt, als du geschossen hast? Oder?
Ich hatte ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Ja, ja. Und so länger er wurde, umso besser wurde das Gefühl. Ja. Also das war schon so ein Moment, wo man dachte, das könnte was werden, ja.
Hast du das denn dann auch mal trainiert, wenn du das immer vorgenommen hast? Oder hast du das so im Köcher?
Nö. Also das.
Wusstest du, wenn das passt, dann passt das?
Ich habe es vorher auch schon 1-2 Mal beim Anschluss direkt versucht. Und ich weiß, dass ich das im Fuß drin habe und die 45 oder 50, 60 Meter überwinden kann. Und ja, habe es einfach probiert und getroffen. Danach, um noch in dem Spiel zu bleiben oder zum Elfmeter zu schießen zu kommen, war, glaube ich, insgesamt das schlechteste Elfmeterschießen, was ich in meiner ganzen Karriere gesehen habe. Also egal, ob im Fernsehen oder auf dem Platz. Ich glaube, bei den ersten 5 Schüssen, da war ich auch drunter, gab es auf beiden Seiten 3 Fehlschüsse. Und beim 6. Schuss haben wir dann quasi unseren 4. Fehlschuss gehabt in 6 Schüssen. Oh. Und ja, Kickers, ich glaube, Bastian Dasse mit so einem Strumpfroller in die Ecke hat das Spiel dann entschieden. Was sehr schade war. Also,
ja. Aber wo du gerade sagtest, du hast dann zum Gegenspieler schon mal, hast schon mal Kontakt aufgenommen und gesagt, pass auf mit dem Tor. Hast du das ab und zu mal gemacht? Gehört das so für dich manchmal zu, so Trash-Talk oder gar nicht so dieses provozieren wollen, sondern einfach so ein bisschen quatschen?
Also klar, ich habe mich auch schon häufiger mit meinen Gegenspielern gehabt, das ist einfach so, aber ich gehe niemals in ein Spiel rein, wo ich vorher schon mir sage, komm, jetzt provozierst du den oder versuchst den irgendwie zu einer roten Karte zu bewegen. Das kommt einfach während des Spiels so, wenn man sich gegenseitig aufreibt und dann mal vielleicht 1-2 unsere Fouls dabei waren und so weiter, dass sich das dann hochschaukelt und dass man sich dann, ja, auch mal mit dem Gegenspieler dann so richtig in die Haare hat. Kommt wohl mal vor, aber so gehe ich auf jeden Fall nicht ins Spiel rein.
Wir kommen mal zur letzten Saison, weil es ja auch so einiges passiert. Leider. Das fing eigentlich an Ende April 2023, da gab es die Verletzung in Große Fehn.
Genau.
Daraufhin immer größer werdendes Problem mit dem Knie, du hast trotz Schmerzen weitergespielt, bis es nicht mehr ging. Diagnose war dann Meniskusriss, Knorpelschaden, es gab eine erfolgreiche OP und du hast dich in der Wintervorbereitung zurückgekämpft, mal zusammengefasst. So
genau,
grob.
Richtig.
So lange, wie du weitergespielt hast, denke ich mir so, was muss denn dann bei dir passieren, damit du einen Trainer mal für ein Spiel absagst? Also wie jetzt, wenn du so aussiehst wie jetzt, oder was?
Ja.
Das ist für dich auch eine Grenze erreicht.
Ja, ist vielleicht nicht immer richtig und auch wahrscheinlich nicht gut für den Körper. klar, war man immer schon mal erkältet oder mal mit einer Grippe, wo viele andere vielleicht auch sagen, komm, ich gehe heute nicht zum Fußball, das hindert mich schon mal gar nicht am Fußballspielen. Bei dem Knie, ja, es war am Anfang, tat es ein wenig weh, wurde halt mit der Zeit immer schlimmer, weil der Knorpelschaden halt immer heftiger wurde, bis es dann irgendwann nicht mehr ging und ja, dann, wo ich dann gesagt habe, es reicht, da ging es auch wirklich nicht mehr, da kam ich nächsten Tag auch nicht mehr aus dem Bett raus und ja, ist vielleicht auch manchmal ja, falscher Ehrgeiz vielleicht, dass man immer mit kleinen Verletzungen weiterspielt, man weiß nie, was man später davon trägt, also auch mal Knöchelverletzungen und so weiter, wurde halt ein vernünftiger Tape angelegt und es ging weiter, mal eine Schmerztablette war auch dabei, muss man mal so ehrlich zugeben. Ja, im Endeffekt, jetzt kann ich es nicht mehr ändern, ich habe es getan und ja, mal gucken.
Was sagt denn deine Freundin dann dazu?
Ja, nicht immer begeistert, aber sie kennt mich jetzt ja auch lang genug und weiß, dass sie mich, egal was sie sagt, dann nicht davon abbringen kann, dass ich zum Fußball gehe. Also das ist einfach so.
Du standst dann, nachdem du dich zurückgekämpft hast, sogar mal für 2 Spiele im Tor. Das ging ja auch durch die Medien so, ne? Gegen Strutten und Aurich.
Ja.
Sollst sogar ganz gut gehalten haben, ne? Wie kam es dann dazu? Weil du früher auch mal im Tor standst, hast du das angeboten oder wie kam das?
Also, wie gesagt, seitdem ich eigentlich als Jugendlicher ging's oder als Kind ging's los schon auf dem Bolzplatz, dass ich mich immer wieder ins Tor gestellt habe. Früher waren auch ich und Bastian Beküs oft zu zweit auf dem Sportplatz und ja, einer ist ins Tor gegangen, der andere hat drauf gebolzt. Und ja, und so zog sich das dann durch. Bei Kickers in der A-Jugend war ich mal, glaube ich, gegen Meppen, meine ich, auch wegen einer roten Karte im Tor, vom Torwart jetzt. Mhm. Ja, Pevstum hatte ich zum Beispiel nicht mehr auf dem Schirm, was Tordi am Anfang sagte, dass ich da gegen Esens mal im Tor war. Und ja, bei Larrel ist es einfach so, dass ich mich häufig auch beim Training, weil wir halt durch Schichtdienst und so weiter immer mal Probleme mit Torhütern haben, auch im Training schon oft ins Tor gestellt habe. Und das war mal wieder so ein Spiel, wo wir halt keinen Torwart hatten. Und ja, dann fiel die Entscheidung halt auf mich.
Du bist dann ja auch später wieder im Feld gelandet, praktisch hast wieder normal gespielt. Und dann kam der 20. Mai gegen Wallinghausen. Wir haben ja vorhin schon geschildert, wie schwer du dich da verletzt hast, wie es dir jetzt damit geht. Du willst aber schon nochmal auf den Platz zurück, habe ich so rausgehört. Ist das so ein Anreiz, ne?
Ja, klar. Also man möchte ja als Fußballer oder als Sportler generell nicht, dass, ich sag mal, eine Karriere so endet. Also man will schon so aufhören oder dann aufhören, wenn man selbst das entscheidet. Und so ist es bei mir auch. Ich hatte mich jetzt nach der letzten Verletzung, die Rückrunde, wie gesagt, bei Wiebesum dann 4 Spiele fit gemacht und bei Larrel wieder die Einsatzzeiten bekommen. Und es wurde halt auch immer besser, man merkte das. Die Fitness kam immer mehr zurück. Und ich hatte mir eigentlich 3-4 Jahre noch vorgestellt. Und dann kam der 20. Mai und die nächste schwere Verletzung. Klar ist das Ziel jetzt, irgendwann nochmal auf den Fußballplatz zurückzukehren. Wie es klappt und ob es bei Larrel klappt, weiß ich nicht. Also lasse ich mir offen. Klar bin ich weiterhin Teil des Kaders, jetzt auch in der neuen Saison. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich höre auf. Aber ich lasse es jetzt alles auf mich zukommen und dann mal gucken.
Wir haben mal bei deiner Freundin nachgefragt, bei Stefanie, die bei den Damen des TB Twixtum kickt. Sie erzählt uns einmal, wie du so drauf bist, wenn du nicht deinem liebsten Hobby nachgehen kannst.
Ich muss sagen, dass André nicht so der Typ ist, der sich das zu Hause anmerken lässt. Er ist immer eher so, dass er sich erstmal mit der Situation so abfindet, wie sie ist, weil er sie ja einfach nicht ändern kann. Zwischendurch gab es aber natürlich Tage, wo er dann nach der Arbeit nach Hause gekommen ist und man ihm angemerkt hat, dass er einfach nicht gut drauf ist, weil er sich wieder nur aufs Sofa setzen konnte und einfach nichts anderes machen konnte. Da hat man dann schon gemerkt, dass ihm auch der sportliche Ausgleich, also der Fußball, dann auch fehlt. Aber im Großen und Ganzen kann ich mich, glaube ich, ganz glücklich schätzen, dass er das nicht so zu Hause raushängen lässt.
Ja,
passt das.
Ja, danke erstmal für die Nachricht. Und vielleicht muss man auch mal einfach Danke sagen an Steffi, dass sie das Ganze mitmacht. Also diese Stimmungsschwankungen und so weiter, die es auf jeden Fall mal gibt an manchen Tagen. Ich glaube, das ist auch relativ normal, wenn man immer Sport getrieben hat und vor allem, wenn man einen Bürojob hat und den ganzen Tag sitzt und viel Input hat, dass man irgendwie abends etwas braucht, bei mir ist es halt so, dass ich abends, um solche, in Anführungsstrichen, Scheißtage zu verarbeiten zu können, halt den Sport brauche. Klar, Joggen hilft auch, wenn man joggen könnte. Aber so ein Fußballtraining ist nochmal was ganz anderes. Da geht es nicht nur alleine ums Training, sondern natürlich auch um die Menschen. Also jetzt leider ist es so, dass die beiden Kollegen Heiner und Volli Hamann leider aufgehört haben. Aber wenn man dann mit schlechter Laune mal zum Training kam, die beiden wussten schon, wie man einen wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert und sowas fehlt einem wirklich. Also das ist einfach so. Und es ist einfach so, dass man in so einem kleinen Tief landet. Und wichtig ist halt nur, dass man sich da selber wieder rauszieht.
Mhm. Ja, du sagst gerade, also letztendlich geht es ja um diese Gemeinschaft. Und wir haben vorhin schon ein paar Geschichten gehört. In so einer Fußballgemeinschaft gibt es ja manchmal auch recht wilde Geschichten. Holger Büttner, der kann sich auch noch gut an einen erinnern.
Ach, der Büttner, ja.
Ja, also das waren wirklich wilde Zeiten. Spätschicht war ja grundsätzlich, hat man immer Geld mit zur Arbeit hingenommen, weil man wusste, gerade in den Sommermonaten, wenn man dann zurückfährt und im Sportheim brennt noch Licht, biegt man noch eben ab, trinkt ein Bierchen und 1-2 Uhr, das waren schon fast gang und gäbe Zeiten. Und André hat ja selbst als Bierwart immer dafür auch gekämpft und er hat ja die Kasse gemacht, dass hier man reichlich Bier dann natürlich hatte. Und generell wilde Fahrten, also wenn ich mich an die EM 2016 zurück erinnere, Malle, ich war ja nun auch mit André und mit Pada damals auf dem Zimmer, also wollte ich schon an Tag 4 abreisen, also es war eine wilde Zeit mit André, aber ich glaube, das Wildeste, was man so mit André erlebt hat, war, es muss die EM der Hallenstadtmeisterschaft 2015 gewesen sein, als Larrit dann Stadtmeister geworden ist und wir dann ja anschließend noch im Sportheim gefeiert haben und morgens um 6 geht jeder normale Mensch dann nach Hause. Nein, wir sind dann zwar nach Hause gegangen, aber noch zu mir. Und da saß André dann noch mit Timo Tjaksen und dann haben wir uns morgens um 7 halt noch eine Pizza in den Ofen geschoben. Und dann so ging das dann so bis morgens 10:30 in etwa. Und das Bemerkenswerte war ja noch, beziehungsweise er war ja immer noch im Trikot. Das heißt, der Junge einfach bis zum nächsten Morgen 10:30 morgens saß er bei mir immer noch im Trikot komplett ungeduscht und ja, dann haben wir dann aber auch mal Feierabend eingeläutet.
Ja, danke, Holger. Und das, was er da erzählt, ist wirklich so abgelaufen.
Kann er sich doch noch gut erinnern.
Ja, Holger war ja, ich weiß gar nicht, wie lange noch unser Betreuer, 2-3 Jahre. Und ja, ist natürlich ein Funskerl, der auch gerne mal 1-2 Bier und vielleicht auch einen Charlie mochte. Und ja, saumäßig Spaß mit gehabt. Auf jeden Fall. Feiner Kerl.
Um mal wir wollen den Blog Larald mal abschließen. Wir sind auch schon bald am Ende der Sendung angekommen. Und da muss man natürlich dann auch noch mal mit deinem aktuellen Trainer Martin Sandmann reden, so wie er so auf die Zeit mit dir blickt und wie er das findet, wenn du dich Wiebelsum anschließen solltest.
Hier kommt Martin.
Ja, moin zusammen. Also, ne, wenn André natürlich zu Wiebelsum geht, dann fände ich es total schade, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass er mindestens noch 2-3 Jahre Bezirksliga spielen kann. Ich kann ihn aber verstehen. Es ist sauschwer, nach einer Verletzung zurückzukommen, besonders mit Mitte 30. Und er hat einen anderen Anspruch. Ne? Wir als Trainer sehen das denn so, Mensch, den kannst du immer noch mal reinwerfen oder der ist immer für ein Tor gut, aber André möchte immer spielen, möchte einer der Besten sein. Und das war ja die letzten Jahre, ne? Möchte in der Torschützenliste oben stehen. Als Trainer sehe ich das so ein bisschen, der kann auch Innenverteidiger spielen, der kann auch auf der 6, weil er am Ball so gut ist, er hat die Ruhe. Also er kann mehrere Positionen spielen und deswegen wär's sau schade. Aber nachvollziehen kann ich das total. Und aus Trainersicht, ne, um die Frage zu beantworten, Wie ist es als Spieler und als Trainer mit ihm zusammenzuarbeiten? Als Spieler haben wir ein Jahr, also wir sind zusammengekommen. Und da war ich einfach spielerisch total begeistert von ihm oder ne, was er für Qualitäten hat. Also sieht man ja nicht so oft. Und aber dann nimmt man ihn nicht so wahr wie als Trainer. Als Trainer merkst du erst, was er für ein Führungsspieler ist, wie wichtig er für die Kabine ist. André ist einer, der seine Meinung sagt, was ich als Trainer immer sehr gut finde, der aber vorangeht, der immer da ist. Ne, und das merkst du als Trainer denn noch umso mehr. Und das merkst du erst, wenn er nicht da ist. Er ist nicht nur leistungsmäßig, er ist auch einfach ein lustiger Vogel. Er ne, kriegt ja selber mit, setzt immer Frisurentrends. Er ne, ist einer, der mal im Hawaii-Hemd in die Kabine kommt, was sonst kein anderer anzieht. Und das sorgt auch immer für geile Stimmung. Und ja, der tut halt nebenbei unheimlich viel. Und das habe ich erst gemerkt, dass ich das als Trainer noch mehr wahrgenommen habe. Und da hat er auch einen Schritt gemacht in meiner Meinung nach in der Verantwortung. Ne, er übernimmt sehr viel Verantwortung und ja, und die Entwicklung ist so in den letzten Jahren immer mehr gewachsen. Ja, und ansonsten wünsche ich André halt alles Gute. Ne, er lässt den Kopf irgendwie nie hängen, das finde ich beeindruckend. Und ich bin davon überzeugt, dass er spätestens in der Rückserie wieder seine Buden macht bei uns. Alles klar, viel Spaß noch.
Jawohl. Ja, vielen Dank für die Nachricht, Martin.
Das bekommt man sonst ja auch nicht zu hören. So, ne?
Nee,
so.
Also ich muss sagen, auch insgesamt freut es mich, die ganzen Nachrichten jetzt so von Ex-Trainern oder Mitspielern und so weiter ja, zu hören. Dann merkt man schon, dass das, was man getan hat, die letzten jetzt 15 Jahre, 16 Jahre im Herrenbereich, ja, dass das schon richtig war, was man getan hat. Also und ja, das freut einen natürlich.
Ja, und ist ja klar. Auch so, dass man sich das gerade unter Männern auch so nicht direkt sagt, ne?
Nö,
ist klar. Ja immer noch, das muss man ja auch sagen. Ist ja, wir sind ja nun mal so.
Das stimmt schon.
Darum, nächstes doch wirklich schön. Wir haben, ja, Schnellfragerunde, also ein paar Fragen kommen noch, aber Fragen der letzten Gäste haben wir immer im Angebot.
Ja.
Und das waren ja, weißt du ja, Carsten De Vos und Joachim Patzeln waren hier. Wir hören erstmal Carsten, würde ich sagen.
Hier kommt Carsten. Hallo André, hallo Chris und hallo Toddy. Erstmal ganz liebe Grüße in die Runde. Ein Riesenkompliment erstmal an euren Podcast. Ich durfte ihn ja selber miterleben und habe mitgekriegt, wie top ihr vorbereitet seid, wie viel Spaß es mit euch gemacht hat und also nur weiter so, riesengroßes Kompliment an euch. Und jetzt mal eine Frage an dich, André. Könntest du dir vorstellen, nach deiner aktiven Laufbahn als Spieler vielleicht mal als Trainer tätig zu sein? Wäre das was für dich? Auf jeden Fall wünsche ich dir gute Besserung an deinen Fuß, dass es schnell wieder auf den Platz geht und ganz liebe Grüße und viel Spaß euch noch.
Wenn man ja sich deine ehemaligen Kickers-Kollegen anguckt, Kevin Böse bei Loga, Biletran bei Große Feen, Patrick Bigos bei dir bei Larrelt, André Geiken in Oldenburg, wäre das was für dich?
Ja, erstmal vielen Dank, Carsten, für die Nachricht. Ja, klar. Also, ich bin so fußballverrückt, ich glaube nicht, dass ich irgendwann in 2-3 Jahren aufhören werde und dann nichts mehr machen werde. Trainer sein, klar, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vielleicht nicht bei einer Mannschaft, wo man gespielt hat, weil ich glaube, da hat man einen relativ schweren Stand am Anfang erstmal. Also ich würde dann schon irgendwo anfangen, ja, einen Neuanfang starten. Aber klar, vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall.
Und dann hören wir noch Joachim Patzelt.
Jawohl, auf geht's.
Hallo Tolle, hallo Chris, hallo André. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen schönen Abend und es gibt vieles Interessantes in eurer neuen Folge. Ich höre sie mir auf jeden Fall wieder an. Ja, André, bevor ich zu deiner Frage komme, wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal eine gute Genesung weiterhin und dass du bald wieder auf dem Feld stehst. Das wäre sicherlich gut. Ja, damit komme ich dann auch zu meiner Frage. Du und Steffi erwartet ja euer erstes Kind. Und es ist ja dann irgendwann mal soweit, nächstes Jahr, dann könntet ihr ja an jedem Wochenende beide Fußball spielen. Und dazu meine Frage, wer von euch beiden entscheidet dann, wer spielen darf und wer aufs Kind aufpasst? Das ist natürlich interessant. Interessanter Aspekt dazu noch, ihr spielt beide in der Bezirksliga, also es gibt keinen höher oder keinen tiefer. Also das wäre mal richtig interessant, wer da die Entscheidung trifft. Steffi, Carsten und Martin sind sich auch sehr gespannt drauf, wie da deine Antwort ist. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis bald am Sportplatz. Tschüss.
Ja, vielen Dank für die Nachricht. Ja, ehrlich gesagt, Gedanken haben wir uns darüber noch nicht gemacht. Es ist ja, das Gute ist ja so, dass Twix und Damen meistens um 11 Uhr vormittags spielen und wir meistens um 15 Uhr. Dann sollte man das irgendwie hinbekommen. Und ja, wenn es jetzt irgendwann mal zeitgleich wäre, ich denke, unser Kind hat ihre Großeltern, da wird man schon irgendjemanden finden, der dann aufs Kind aufpassen kann.
Ja, bestimmt. Ja gut, das waren die Fragen der letzten Gäste. Wir kommen noch zur allseits beliebten Schnellfragerunde.
Gerne. Wird wohl nicht so schlimm werden.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe es ja gesagt, wir haben es einmal weggelassen, das kam nicht so gut an.
Nee, das stimmt.
Komisch, ne?
Ja, da bestehen sie drauf, die Hörer.
Nach 1,5 Stunden brauchen die Leute noch eine Schnellfragerunde.
Ja, ja. Kirsche auf der Torte.
Ja, anscheinend ist das so. Ich sag da nichts, wir machen einfach. André, als Torwart zu 0 oder als Stürmer mit Dreierpack?
Als Stürmer mit Dreierpack.
Europameister wird?
Ich glaube England, weil die sich durchs ganze Turnier irgendwie durchgemogelt haben.
Ja, ich glaube das auch. Hip-Hop oder Schlager?
Schlager.
Malle oder Harz?
Malle.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Der kommende Bundesligameister heißt?
FC Bayern München.
Mhm. Am Ende der kommenden Bundesliga-Saison ist wer Trainer bei Bayern München?
Ich hoffe und denke Kompanie. Ja? Dann wird die Saison gut gelaufen sein, ja.
Samurai-Zöpfchen oder Waschbrettbauch?
Ja, Waschbrettbauch.
Waschbrettbauch? Frage kommt natürlich nicht von ungefähr. Nach deinem ersten Spiel für Kickers bei den Herren in der dritten Liga, nach deinen 5 Minuten gegen Burghausen, warst du mit einem Bild abgelichtet in der lokalen Presse und unter dem Bild, weißt du, was da stand?
Ja, irgendwas mit dem Waschbrettbau oder da fehlt noch einiges. Oder?
Ja, ganz genau. Noch ein paar Trainingseinheiten mehr, dann hat auch er den Waschbrettbauch. Kickers-Debütant André Schatalla.
Ja, ein Waschbrettbau hätte ich gerne, aber ist eher Waschbärbauch. Sagen, ja.
Ja, kann man auch mal so schreiben.
Ja, das ist
einen dann so interessiert nach dem Spiel.
André oder René Schatalla?
Ja, André, ne?
Da haben wir natürlich auch deinen Bruder zugefragt, wer denn jetzt der bessere Schatalla ist. Und René hat uns ein paar Zeilen zukommen lassen, die würde ich jetzt ganz einfach mal vorlesen. Also anhand dessen, wo und wie André über einen längeren Zeitraum gespielt hat, im Jugendbereich bei Kickers und all die Jahre bei Pevsum in der Landesliga, kann man schon sagen, dass er mehr erreicht hat. Was er mir auf jeden Fall voraus hat, ist sein unbedingter Wille und sein Ehrgeiz. Dazu kommt sein unglaublicher Torinstinkt. Und beim Fußball geht's ja letztendlich ums Toreschießen, da ist er schon der Bessere. Wenn's um Tore vorbereiten geht, bin ich ihm ein Stück voraus. Alles in allem kann man sagen, dass wir uns auf dem Platz sehr gut ergänzen. Gib die Frage sehr gern an ihn weiter. Das hast du ja beantwortet.
Ja, ist ja richtig, wie er es gesagt hat. Nee, also klar, René ist natürlich ein komplett anderer Spieler und ein anderer Mensch als ich. Das ist einfach so, ist in der Kabine so, ist auf dem Platz so, dass ich eher der Laute bin und auf dem Platz auch eher der Laute bin und eher ruhig ist in der Kabine, auf dem Platz, dafür aber auch immer seine Leistung absolut bringt. Also als Zehner oder als Sechser ist er schon genial. Er spielt einfach echt geile Bälle und ja, läuferisch ist er stark und über so viele Jahre bei Larit immer Stammspieler zu sein. Ja, die 10 trägt man auch nicht umsonst auf dem Rücken, also ist schon
René ist ein
Monster
auf dem Platz, ne? Ja. Wenn der den Ball zwischen sich und den Gegner bringt, den siehst du nicht wieder. Ne?
Abschirmen, das ist schon überragend. Da kommt dann schon keiner dazwischen, wenn er mal seinen Arsch rausstreckt und den Ball abschirmt.
Ja, gut. Haben wir das auch noch geklärt. Dann sind wir auch jetzt tatsächlich durch. André, vielen Dank.
Ja, gerne.
Dass du hergekommen bist und ja, gute Besserung.
Auf jeden Fall. Ja, gerne.
Wir drücken fest die Daumen, dass du wieder auf den Platz zurück kannst, dass alles so läuft, wie du möchtest.
Ja.
Und auch mit der Schwangerschaft, dass da alles glatt läuft.
Ja,
welchen Monat ist sie? Kann man das fragen?
Kann man fragen. Also wir, also Geburtstermin ist im Dezember und wir haben noch 5 Monate Zeit, die aber, denke ich mal, schneller umgehen, als einem dann lieb ist, weil einiges ist natürlich noch zum Vorbereiten da, ne?
Ja, ja. Da sieht man, beides Fußballer legen das in die Winterpause, ne?
Ja, perfekt. Ne?
Das ist schon also selbst das.
passt dann natürlich.
Absolut. Ja, ja, also vielen Dank, alles Gute.
Ja,
alles Gute.
Ich habe zu danken, hat echt Spaß gemacht und ja, vielen Dank.
Schön, gerne. Ja, auch an euch da draußen. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Wir hören uns demnächst mal gucken, was sich Thorsten wieder einfallen lässt an kleinen Zwischensendungen. Ich habe gehört, Saison geht ja auch mal wieder los in einigen.
Wieder los,
ich
ja.
Ich befürchte, er plant Sondersendungen. Wir gucken da mal, wie es läuft.
Wollen wir mal gucken, wa?
Vielen Dank euch, macht's gut, ciao.
Haut rein.